Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch ist es vielleicht aufgefallen, die Folge über Thomas Middelhoff war jetzt offline. Hintergrund ist folgender. Am Morgen nach der Ausstrahlung habe ich mein Postfach aufgemacht und konnte meinen Augen fast nicht trauen. Denn in meinem Posteingang war eine E-Mail von niemand Geringerem als Thomas Middelhoff himself. Der hat nämlich unseren Podcast angehört und hatte einige Anmerkungen dazu. Kajan, du hast ja im Nachgang dann auch mit ihm telefoniert. Was hat er denn gesagt?
Ja, er hatte ja in die Mail dann auch gleich seine Handynummer reingeschrieben. Also so nach dem Motto, ruf mich an. Das habe ich dann auch gemacht, habe ihn erreicht und er war sehr nett und hat gesagt, ja, der Podcast sei ja auch spannend und amüsant, aber da waren ja ein paar Fehler drin gewesen und deswegen hätte er jetzt einen Anwalt beauftragt, diese Fehler zu korrigieren. Und wir haben dann in der Tat Post von diesem Anwalt bekommen und da musste ich mich schon sehr wundern, weil da waren Sachen drin, die er uns verbieten wollte aus dem Podcast. Die sind schon sehr schräg und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir geben euch jetzt einen kleinen Einblick darüber, wie solche Sachen ablaufen. Nämlich in dem Anwaltsschreiben waren Sätze drin, die uns Middelhoff über seinen Anwalt verbieten wollte. Und da war zum Beispiel der legendäre Satz drin, Middelhoff stammte aus Westfalen. Und sein Anwalt hat dann geschrieben, nein, das stimmt gar nicht, der stammt aus Nordrhein-Westfalen. Zweites Beispiel, wir haben gesagt, der Vater hatte eine Textilfabrik. Richtig, sagt der Anwalt, ist ein Textilunternehmen. So, wir haben natürlich diese ganzen Sachen alle korrigiert in Rücksprache mit unseren Anwälten, um einfach den ganzen Podcast erhalten zu können.
Das wird euch aber wahrscheinlich kaum auffallen, denn es geht da wirklich um Kleinigkeiten.
Die gute Nachricht der ganzen Geschichte ist, Thomas Middelhoff, der ja zwischenzeitlich in Privatinsolvenz war, scheint wieder Geld zu haben, denn er konnte sich einen Anwalt leisten und das ist einer der teuersten Medienanwälte der Republik.
Das war unser kleiner Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Wir freuen uns natürlich, dass wir mittlerweile so eine Flughöhe haben, dass wir Hörer wie Thomas Middelhoff haben. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ist Middelhoff aufgetreten wie ein Superstar, umgeben von Hofschranzen, die ihn angehimmelt haben. Er hatte damals schon etwas, was ihn dann später beim Misserfolg das Image gekostet hat, dieses breite Lächeln. Ein Lächeln wie ein Finanzhai. Wenn man ihm gewogen ist, ein Winner-Lächeln. Thomas Middelhoff hat alles so wahrgenommen, als wenn er quasi nur das genommen hätte, was einem Topmanager wie ihm zusteht. Der Richter hat sich natürlich auch irgendwann gedacht, was zieht dieser Thomas Middelhoff hier für eine Wahnsinnsshow ab? Großkotzig, größenwahnsinnig ist er dort aufgetreten und die Quittung hat er mit diesem harten Urteil bekommen.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zum Einstieg in unseren heutigen Fall habe ich ein wirklich historisches Foto mitgebracht. Es stammt aus dem Jahr 1999 und sieht auf den ersten Blick eigentlich aus wie so ein Klassentreffen oder ein Jahrgangsfoto. Auf dem Foto stehen zwischen zwei Bäumen auf einer Wiese so ungefähr 30 Personen. Und diese 30 Personen sind im Prinzip die wichtigsten Wirtschaftsdenker dieses Jahres 1999. Dieses Foto stammt von einem berühmten Medientreff, nämlich der Sun Valley Konferenz, wo sich jedes Jahr einflussreiche Vordenker aus der Medien- und Technologiebranche treffen. Man sieht zum Beispiel ganz links Steve Jobs, dann vor dem Baum ganz rechts steht Bill Gates, unten hockt Michael Bloomberg, der Bürgermeister von New York, Oprah Winfrey ist auch drauf und ganz unten rechts ist ein Deutscher auf dem Foto und es ist auch der einzige Deutsche auf diesem Bild.
Ja, das ist Thomas Middelhoff, ist dort zu sehen. Er sitzt hinter Jeff Bezos, dem Amazon-Chef und das ist natürlich eine Geschichte, die unglaublich war, dass es ein Deutscher auf dieses Foto der wichtigsten Tech-Größen geschafft hat. Thomas Middelhoff spielte damals als Bertelsmann-Chef in der globalen Champions League. Ja, und heute? Heute hat er alles verloren, was es eigentlich zu verlieren gibt. Sein Ruf, seine Ehre, seine Jobs sowieso, sein Geld und auch seine Frau. Er landete sogar im Gefängnis und er ist wirklich ein Fall, den es so in der deutschen Wirtschaft noch nicht gegeben hat, ein so dramatischer Absturz von ganz oben nach ganz unten.
Ja, und man sagt ja auch immer, Mensch, Deutschland braucht mal so einen deutschen Elon Musk, einen deutschen Jeff Bezos, einen, der ganz groß denkt. Und das war damals 1999 Thomas Middelhoff. Heute hört man den Namen eigentlich nur noch im Zusammenhang mit der verkommenen Manager-Elite, wenn es darum geht. Und wie es zu diesem Absturz kam, das ist Thema unserer heutigen Folge. Vorher dürfen wir uns aber einmal noch kurz vorstellen. Mein Name ist Hannah Schwer, ich bin Wirtschaftsreporterin bei Business Insider und gegenüber von mir sitzt Kai-Jan Oeskens, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter.
Hallo Hannah.
Hallo Kai-Jan. Ja, der Name Thomas Middelhoff, ich habe schon gesagt, heute in Begriff einer verkommenen Manager-Elite. Das war aber nicht immer so, der hat ja eine steile Karriere hingelegt. Woher kommt eigentlich Thomas Middelhoff, wer ist das?
Thomas Middelhoff stammt aus einer Unternehmerfamilie in Westfalen, ist dort 1953 geboren worden. Er ist in guten, wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen und sein Vater hat ihn auch immer gepusht, weil er gesehen hat, da ist Potenzial, denn der Thomas ist anders und begabter als andere. Und er hat sich dann ein bisschen schwierig durch die Schule gekämpft, aber danach hat er dann angefangen, BWL zu studieren, hat das auch abgeschlossen, hat promoviert.
Und während seiner Promotion hat er dann angefangen, in der Familienfirma zu arbeiten.
Diese ist dann aber pleite gegangen. Heute könnte man fast sagen, schon üble Vorzeichen damals, aber egal. Thomas Middelhoff ist dann zu Bertelsmann gegangen, 1986. Bertelsmann ist ein riesen Medienkonzern, wirklich sehr, sehr groß. Und dazu gehört heute RTL, der Buchverlag Random House, Gruner und Jahr, der große Verlag mit Stern, Brigitte und Geo, also wirklich eine ganz große Nummer in der Medienlandschaft. Damals, Mitte der 80er Jahre, war das noch so ein bisschen ein verschlafener Riese, der sein Geld gemacht hat mit dem sogenannten Buchclub. Da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist etwas, wo man sich Bücher quasi bestellt oder ausgeliehen hat. Und mit Druckereien hat man auch sein Geld gemacht. Das gehört der Familie Mohn, das Ganze. Und dann kam Thomas Middelhoff und hat dort eine richtig steile Karriere hingelegt.
Das waren auch noch die fetten Jahre der Printproduktion, oder?
Unglaublich, die haben damals wirklich das Geld gedruckt mit ihren Druckereien und die Magazine Stern waren natürlich riesengroße Gewinnbringer, aber dann ging es insbesondere in den 90er Jahren damit los, dass das Internet natürlich eine immer wichtigere Funktion hatte und Middelhoff, das muss man wirklich sagen, hat das sehr früh erkannt und hat auf Digitalisierung und internationales Geschäft gesetzt und ist dann auch aufgestiegen, 1994 schon in den Vorstand. Damals war der Vorstandsvorsitzende die Legende Mark Wössner, der den Bertelsmann-Konzern geleitet hat. Und der hat das Potenzial in Middelhoff gesehen, dass da jemand ist, der sehr begabt ist, der gut auftreten kann, Charisma hat. Also wirklich diese ganzen Eigenschaften für einen internationalen Topmanager. Und er ist dann, bevor er 98 Bertelsmann-Chef geworden ist er dann für ein Jahr nach New York gegangen und hat dort ein irres Netzwerk geknüpft. Nämlich diese ganzen Leute, die du eben auf dem Foto beschrieben hast, die hat er alle kennengelernt. Und er war damals als Deutscher eine große Nummer in Amerika.
Was hatte Middelhoff eigentlich für einen Hintergrund von seinem Bildungsweg? War der eher so der Zahlentyp? War das ein Marketingmensch? Also mit welchen Skills hat er es denn bei Bertelsmann da so weit hochgeschafft?
Er war ein irrer Verkäufer. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass er Erfolge sehr gut verkaufen konnte, dass er auch Leute motivieren konnte. Man muss sich das so vorstellen, bei Bertelsmann gab es damals das traditionelle Geschäft und er hat eine Gruppe junger Leute um sich herum geschart. Das war ja auch die Zeit von New Economy, der neuen Märkte, als plötzlich das Geld an den Börsen erst verdient und dann verbrannt worden ist. Und er hat dann darauf gesetzt, auf das Internet, sehr früh, in den 90er Jahren waren andere Verlage noch viel verschlafener und hat einen Deal gemacht mit AOL, American Online. Auch etwas, was man heute gar nicht mehr kennt. Aber das war damals in den 90er Jahren auch eine ganz große Nummer. Und da hat er Aktien von gekauft. Also Bertelsmann hat Aktien gekauft. Und die hat er dann kurz, bevor die ganze Blase von dem neuen Markt im März 2000 geplatzt ist, hat er die an Time Warner verkauft. Ein Riesengewinn für Bertelsmann. Das hat Bertelsmann reich gemacht, groß gemacht. Und in dieser Zeit war er natürlich der Goldjunge, der alles angefasst hat. Das ist zu Gold geworden. Er war jemand, der viele Leute um sich herum geschart hat und er wurde bewundert. Ich habe ihn 2000, das war im Jahre der Weltausstellung in Hannover, mal erlebt bei einem Event. Bertelsmann war damals ein großer Sponsor der Expo 2000 mit einem eigenen Pavillon und da ist Middelhoff aufgetreten wie ein Superstar, umgeben von Hofschranzen, die ihn angehimmelt haben. Und er hatte damals schon etwas, was ihn dann später beim Misserfolg wirklich quasi das Image gekostet hat, dieses breite Lächeln. Ein Lächeln wie ein Finanzhai, wenn man böse ist. Wenn man ihm gewogen ist, sagt er, das ist ein Winner-Lächeln. Aber er hatte dieses wirklich besondere Lächeln, das ihn quasi durch seine ganze Karriere begleitet hat. Und er war damals wirklich ein absoluter Superstar. Und so habe ich ihn da auch erlebt.
Was war Middelhoff für so eine Erscheinung? Wie kann man sich den vorstellen? Also ist er groß, klein?
Middelhoff ist groß gewachsen, war meistens braun gebrannt. Und hatte die Haare immer so zurück und sehr adrett aufgetreten, sehr rhetorisch gut, hat immer den richtigen Ton getroffen, immer eine gute Story erzählt. Heute würde ich sagen, das ist der beste Schauspieler unter den Top-Managern, die es je gegeben hat. Natürlich hatte er auch etwas. Im Erfolgsfall wird dir ja immer etwas sehr positiv ausgewertet. Und dann heißt es ja, der kann die Leute begeistern, der verkauft die Sachen gut. Wenn es dann nicht so gut läuft, und auf diese Sachen kommen wir ja gleich, dann bist du natürlich schnell in der Blenderrolle. Also er hat Bertelsmann groß gemacht, hat die Familie reich gemacht, noch reicher als sie eh schon waren. Und dann wollte er den nächsten Schritt gehen. Er wollte dieses Familienunternehmen Bertelsmann aus Gütersloh an die Börse bringen. Das war sein Plan. Und die Familie Mohn fand das nicht so gut, weil sie natürlich Angst auch hatten, die Kontrolle über ihr Unternehmen, das sie aufgebaut haben, zu verlieren. Und vielleicht ging dieser ganze Wandel von Druckereiunternehmen zum internationalen Global Player in der Medienindustrie den Mohns auch ein bisschen zu schnell. Und dann kam es zum Streit 2002. Er war halt für den Börsengang und die Familie war dagegen und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und Misserfolg war natürlich in der Welt von Thomas Middelhoff überhaupt nicht existent. Und da hatte er auch, das hat er dann später auch in Interviews gesagt, auch eine ganze Menge dran zu knabbern gehabt, dass er, der internationale Star war, plötzlich seinen Job verloren hatte.
Ich meine, er war ja damals auch noch verhältnismäßig jung für so einen Top-Manager, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Das finde ich auch echt erstaunlich. Also der ist ja vom Assistenten in den Konzernvorstand aufgestiegen. Dann hat es weitere circa 4-5 Jahre gedauert, da war er dann Vorstandschef. Das ist ja schon eine irre schnelle Karriere. Was glaubst du oder was sagen denn auch Weggefährten? Was hat dieses Wunderkind Thomas Middelhoff denn eigentlich ausgemacht? Also das ist ja wirklich echt eine Ausnahmekarriere, die er bis zu diesem Zeitpunkt hingelegt hat.
Er hat eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit gehabt. Er konnte die Leute motivieren. Legendär waren seine Townhall-Meetings, wo er vor den Mitarbeitern aufgetreten ist, sie aufgeputscht hat. Und einmal hat er, als alle ihm zugejubelt haben, sogar sein Jackett in die Menge geworfen, wie bei einem Rockkonzert quasi. Der schwebte so ein bisschen über allen Dingen und hat wirklich es geschafft, Leute zu begeistern, um sich herumzuscharen. Und er hat natürlich auch irre Erfolge gehabt. Ich meine, dieser Deal, über den wir gerade gesprochen haben, mit AOL und Time Warner, da hat er richtig, richtig viel Geld verdient. Und da hat er zum ersten Mal auch selber richtig viel Geld verdient. Also er hat natürlich als Bertelsmann-Chef, was weiß ich, 2, 3, 4 Millionen Euro im Jahr verdient, klar, ohne Frage. Aber dann, aufgrund dieses AOL-Deals, hat er einen Sonderbonus von 80 Millionen Euro ungefähr bekommen. Der netto bei ihm, später hat er auch über diese Zahlen viel erzählt, netto seien ungefähr 50 Millionen Euro auf seinem Konto gelandet. Und da war der nicht mal 50 Jahre alt.
Das ist echt eine krasse Karriere, bis eben zum Jahr 2002. Wie gesagt, der Streit mit der Eigentümerfamilie Mohn, er fliegt bei Bertelsmann raus. Und das ist im Prinzip in der Rückschau der Moment, wo es bergab geht.
Damals ist er dann auch zum ersten Mal eingetaucht in die Welt der Schönen und Reichen. Also er kommt ja aus Bielefeld. Bielefeld ist jetzt nicht gerade das glamouröseste Zentrum Deutschlands, ohne den Bielefeldern jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber er war jetzt jemand, der bei Bertelsmann aufgestiegen ist und dann wollte er auch teilnehmen. Er wollte rein in diese besondere Welt und dann hat er sich in Saint-Tropez verliebt. Saint-Tropez ist natürlich das Mekka für die Schönen und Reichen und dort hat er ein Haus gesehen, die Villa Medici, die lag über den Hügeln mit Swimmingpool und irrem Blick auf die Bucht, ein tolles Haus. Er ging rein, hat sich total verliebt in dieses Haus, dann sagte ihm der Makler, was das kostet und das war ungefähr das Doppelte wollte von dem, was er zur Verfügung hatte, und hat er gesagt, ich mache es trotzdem. Und hat sich diese Villa gekauft und hat dann angefangen, auf großem Fuß zu leben. Und er ist dann am Wochenende häufig von Bielefeld nach Saint-Tropez geflogen. Also von Bielefeld nicht direkt, weil die haben, glaube ich, keinen Flugplatz, aber dort aus der Umgebung, und hat die Wochenenden in Saint-Tropez verbracht und hat natürlich dann die Schönen und Reichen dort auch kennengelernt. Er hatte dann auch einen Vermögensverwalter, auf den wir nochmal zu sprechen kommen, der ihm dann später quasi das Genick gebrochen hat. Und dieser Vermögensverwalter, Josef Esch, der hat ihm quasi ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten, wie er es vielen Reichen anbietet. Mittelhoff hat sich mal dazu später geäußert und hat gesagt, ja, da war natürlich alles drin. Limousinenservice, Charterflugzeug, Opernkarten, Operation beim Chefarzt, wenn die Tochter ein Auto bekommen hat, dann hat der Vermögensverwalter das quasi angemeldet und vorgefahren. Also der ist dann richtig eingetaucht in diese völlig abgehobene Welt der Reichen.
Und diesen Lebensstil, den behält er bei, auch nachdem es bei Bertelsmann und seinem ersten großen Coup mit AOL erstmal aus ist. Diesen Lebensstil, den behält er bei über die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Und eher 5, würde ich sagen, weil danach war es vorbei.
Und in seinem Buch, da beschreibt er auch so diese Hybris, die er in diesen Jahren hatte. Er nannte das das Ich-bin-wichtig-Prinzip. Und da lese ich mal kurz eine Episode draus vor. Bekam ich eine Einladung zu empfangen, so sondierte mein Stab zunächst, wie die Sitzordnung gestaltet war. Das war ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob ich an einer Veranstaltung teilnehmen würde oder nicht. Die Einweihungszeremonie des Jüdischen Museums in Berlin verließ ich vorzeitig, weil ich der Meinung war, dass mir vom Protokoll ein Tisch zugewiesen worden war, der nicht meinem mir selbst zugeschriebenen Status entsprach. Beim Empfang zum 60. Geburtstag von Steve Schwarzman, dem Chairman und CEO von Blackstone in New York, ging ich Jahre später trotz eines angekündigten Auftritts von Rod Stewart, ebenfalls vorzeitig, weil ich in meiner übermäßigen Hybris die Gäste dort als langweilig empfand. Meine Tischnachbarn wären Persönlichkeiten wie Colin Powell gewesen. Heute schäme ich mich für dieses Verhalten. Also bei Mittelhoff, und das schreibt er dann auch weiter in dem Buch, es musste halt immer das größte Hotelzimmer sein, der beste Tisch im Restaurant, die feinste Fluglinie, alles musste immer tipptopp sein und alle mussten ihn immer mit seinem vollen Doktor- und Von- und Zu-Titel ansprechen.
Er ist ja eigentlich zwar in einer begüterten Familie aufgewachsen, aber auch jetzt nicht in einem Luxusstil aufgewachsen. Und er ist dann in diesen Jahren in Kontakt gekommen mit Leuten, insbesondere durch Saint-Tropez, wo er das Gefühl hatte, da muss er auch mithalten. Deswegen hat er sich dann natürlich auch eine Yacht gekauft. Und er hat sich nicht eine kleine Yacht gekauft, sondern er hat sich eine 33 Meter lange Yacht gekauft, die 75.000 Euro im Monat an Unterhalt alleine gekostet hat. Und er ist geflogen, nicht Linie, sondern er ist in Privatjet geflogen. Und dieser ganze Lebensstil, der hat natürlich irre viel Geld gekostet. Und dann musste er auch erst einmal wieder einen neuen Arbeitgeber finden, der ihm so viel Geld zahlt, dass er diesen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Genau, jetzt kommt er nämlich in eine Situation, in der das Unternehmen, für das er arbeitet, eben nicht mehr so der aufgehende Stern ist, sondern er kommt jetzt zu einem Unternehmen, in dem Krise angesagt ist. Nämlich Karstadt Quelle.
Karstadt und Quelle, das sind jetzt natürlich zwei Namen, die sehr stark mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte verbunden sind. Quelle, der Versandhandel, quasi für liebe Hörerinnen und Hörer, das, was heute Zalando ist, war früher mal Quelle. Da hat man das nämlich bestellt im Katalog.
Ich weiß nicht, ob den Zalando-Brüdern der Vergleich so gefällt.
Und Karstadt kennen wir alle mit einer sehr bewegten Geschichte, gerade sehr aktuell, weil sie mal wieder in Schwierigkeiten sind. Und damals war das Unternehmen zusammen, es hieß Karstadt Quelle, und das war im Besitz der Großaktionärin Madeleine Schickedanz. Eine damals noch auf dem Papier Milliardärin, die dann in den nächsten Jahren ihr ganzes Vermögen verloren hat und die aber zum damaligen Zeitpunkt, also wir sind jetzt im Jahre 2004, war Karstadt Quelle sehr angeschlagen, wie heute auch, aber wohl noch viel schlimmer. Und dann ging es darum, wir brauchen jemanden, der dieses Unternehmen wieder nach vorne bringt. Und dann ist im Jahre 2004 Thomas Mittelhoff zunächst als Aufsichtsratsvorsitzender geholt worden. Und dann im Mai 2005 hat er dann auch die operative Führung übernommen und ist Vorstandsvorsitzender geworden.
Aber so richtig gut läuft es bei Karstadt Quelle irgendwie dann doch nicht, oder? Ist er in der Lage, das Ruder rumzureißen?
nach außen profitiert er von seinen Verkäuferqualitäten. Weil als er hinkommt, sagt er, ja, ein riesengroßer Sanierungsfall, aber ich sehe da ganz viel Potenzial, redet natürlich davon, dass der Onlinehandel gestärkt werden muss, was vielleicht auch richtig ist, aber man muss sich vorstellen, das war ein Unternehmen in der damaligen Phase, das wirklich geblutet hat und wo die Erträge runtergegangen sind. Und er hat damals vergleichsweise wenig verdient übrigens. 47.000 Euro im Monat hört sich für uns alle natürlich irrsinnig viel an, aber im Vergleich zu den Millionensummen, über die wir gerade gesprochen haben, war sein Grundgehalt relativ überschaubar. Aber
was glaubst du denn, warum hat er das eigentlich gemacht?
Naja, es ist ihm wohl, das ergeben interne Unterlagen, ein Superbonus versprochen worden. Also von daher war das natürlich schon für ihn schon lukrativ. So, und wie sind sie vorgegangen? Karstadt Quelle, angeschlagen. So, jetzt kam Mittelhoff auf die Idee, wir verkaufen die ganzen Immobilien. Die Karstadt Immobilien waren natürlich in einer Top-Lage überall in den Innenstädten und die hatten einen Milliardenwert, stand dahinter. So, und diese 170 Kaufhäuser wurden dann verkauft an eine Firma von einem Fonds. Und dafür hat Karstadt Quelle natürlich sehr viel Geld bekommen. So, dann hat aber dieser Fonds die Mieten für die Kaufhäuser erhöht, sodass es noch schwieriger war für Karstadt, wieder in das positive Ergebnis zu kommen, weil sie natürlich ein Geschäft hatten, was nicht besonders gelaufen sind. Und dann wurden plötzlich auch noch die Mieten erhöht. Und das, sagen wir mal, Schäbige an der ganzen Geschichte ist, dass Mittelhoff nicht nur Vorstandsvorsitzender von Karstadt war, sondern auch von den Immobilienfonds profitiert hat, weil er dort investiert war. Das heißt, er hat von den überhöhten Mieten profitiert, die Karstadt zahlen musste. Und das ging alles auf die Kosten der Mitarbeiter.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Also er fliegt zu diesem Zeitpunkt ab und zu immer noch mit seinem Privatjet nach Saint-Tropez, hat die Villa da immer noch. Und gleichzeitig ist er Chef von Mitarbeitern, die um ihren Job fürchten, die auch einfach auf die Straße gesetzt werden. Also da ist halt eine Riesenlücke, die da klafft.
Er ist nicht nur ab und zu nach Saint-Tropez geflogen, er ist regelmäßig hingeflogen. Und, das kam ja später dann alles in den Prozessen heraus, er ist auch dorthin geflogen, um sich mit seinen Vorstandskollegen zu treffen. Es gab dann Vorstandsklausuren in seiner Villa in Saint-Tropez. Und diese anderen Vorstände sind dann richtig eingeladen worden. Und dann in den Einladungen stand dann drin, dass man zum Beispiel an dem einen Tag auf seiner Villa eher faulenzt und ein bisschen auf dem Boot rumhängt. Dann stürzen wir uns abends ins Nachtleben. Und er hat dann darum gebeten, fetzige Kleidung mit nach Saint-Tropez zu bringen. Das heißt, die Vorstandsleute sind mit Mittelhoff am Wochenende nach Saint-Tropez geflogen und haben dort gefeiert. Und kurz bevor es bei Karstadt vorbei war, als sie in die Insolvenz gegangen sind, gab es noch eine Vorstandsklausur, die 30.000 Euro gekostet hat und wo die Vorstände entschieden haben, wir müssen noch mal 4.000 weitere Jobs abbauen.
Nach Karstadt Quelle kommt jetzt noch ein weiterer wichtiger Name ins Spiel, den wir erklären müssen, nämlich Arcandor.
Das ist auch wieder ein gutes Beispiel für die Verkäuferqualitäten von Thomas Mittelhoff. Weil die Geschäfte von Karstadt Quelle gingen weiterhin schlecht. Sie haben zwar diese Immobilien verkauft, dann wurde Thomas Cook gekauft als Reiseveranstalter. Er wollte das Unternehmen natürlich ganz neu aufstellen, aber an der Börse lief es überhaupt nicht gut für die Aktie.
Und plötzlich wurde der Konzern umbenannt.
Plötzlich hieß der Konzern Arcandor und er sollte Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit und ein ganz neues Kapitel verkörpern. Das Ganze war natürlich eine weitere Geschichte, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und Stück für Stück ging es runter und irgendwann war kein Geld mehr da. Und Mittelhoff ist dann Ende 2008 rausgeworfen worden, das zweite Mal in seiner Karriere. Und wenige Wochen später war es vorbei mit Karstadt Quelle. Da ist das Unternehmen in die Insolvenz gegangen.
Ja, im Juni 2009 meldet Arcandor dann schließlich Insolvenz an. Das ist 3 Monate, nachdem er bei Arcandor rausgeflogen ist. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt dann auch das öffentliche Bild, sich endgültig gegen ihn zu wenden. Ich habe da mal, wie in diesem Podcast üblich, ein paar Schlagzeilen aus dieser Zeit mitgebracht. Also zum Beispiel die Zeit, die sah ihn mit der Arcandor-Pleite vor den Trümmern seines Wirkens. Zu lesen war von einem beispiellosen Absturz vom Liebling der Leute zum Buhmann. So formulierte es zumindest die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und die Welt, die sah sogar den Abstieg vom Wunderkind zum Prügelknaben, der als Symbol für Gier und Managerversagen galt.
Nach der Insolvenz begann wirklich ein neues Kapitel, weil nämlich der Insolvenzverwalter sich angeguckt hat, wofür sind eigentlich die ganzen Gelder ausgegeben worden von Arcando. Und ist er natürlich auf diese ganzen Rechnungen gestoßen mit den Einladungen am Wochenende nach Saint-Tropez. Oder er ist zum Beispiel darauf gestoßen, dass Middelhoff mal für einen privaten Flug 90.000 Euro abgerechnet hat bei Arcando nach New York. Und das Beste war eigentlich, das hat schon fast Slapstick-Charakter, die Flüge, die er gemacht hat von Bielefeld in die Konzernzentrale nach Essen. Da hat er nämlich ganz oft den Hubschrauber benutzt und später hat er dann als Begründung gesagt, naja, am Kamener Kreuz ist halt so oft Stau und dann ist es echt schwierig, von Bielefeld nach Essen zu kommen. Dann braucht er, der große Superstar, der tolle Manager, dessen Arbeitszeit so knapp bemessen ist, natürlich viel länger und deswegen hat er den Hubschrauber genommen. Und deswegen hat der Insolvenzverwalter sich alle möglichen Sachen angeguckt. Die Verwöhnwochenenden in Saint-Tropez, die Flüge nach New York, die Hubschrauberflüge übers Kamener Kreuz und hat eine umfangreiche Klage gegen Middelhoff eingereicht, um dieses Geld zurückzubekommen.
Und circa 5 Jahre nach seinem Aus bei Arcandor beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Essen gegen ihn wegen schwerer Untreue und Steuerhinterziehung. Man muss aber noch vielleicht kurz dazu sagen, also das ist der bekannteste Prozess, in dem Thomas Middelhoff war. Er hat allerdings auch noch eine sehr große Zahl an Zivilklagen gegen ihn. Da geht es zum Beispiel unter anderem um Aktionäre, die halt sich über den Verfall des Aktienkurses beschweren und so weiter. In Artikeln über ihn steht oft, dass im Prinzip die Zahl der Klagen gegen ihn, der Prozesse gegen ihn fast schon unüberschaubar ist und er wohl auch irgendwie so ein Spreadsheet hat, um da den Überblick bewahren zu können. Aber dieser Untreueprozess, das ist eigentlich von allen tatsächlich der wichtigste. Ja, und dann kommt, wie gesagt, dieser 14. November 2014, der Tag der Urteilsverkündung. Den Tag, den beschreibt Thomas Middelhoff auch in einem seiner Bücher. Und an diesem Morgen, da sitzt er am Frühstückstisch, er hört im Radio noch einen Beitrag über die anstehende Urteilsverkündung und er ist sich seiner Sache eigentlich ziemlich sicher. Er schreibt: Heute Vormittag wird die 15. Große Wirtschaftskammer des Landgerichts Essen nach 35 Hauptverhandlungstagen das Urteil gegen mich verkünden. Eine Festschrift sowie einige Flüge soll ich Arcandor zu Unrecht in Rechnung gestellt haben, lautet die Anklage. Das Urteil meines Umfelds ist längst gefällt und eindeutig. Der Prozess wird heute mit einem Freispruch enden. Da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Die Kammer hatte schließlich in den vergangenen Wochen wiederholt verständige Signale ausgesendet. Familie, Freunde und Weggefährten sind seit Tagen fest von einem positiven Urteilsspruch überzeugt. Auch ich glaube das. Und ein paar Absätze später beschreibt er sogar, wie sie schon so die Feier planen. Sie hatten sich dann für den Abend schon verabredet, um den Freispruch zu feiern. So kam es dann aber nicht.
Genau, in dem Gerichtssaal war Middelhoff natürlich von einem Sieg ausgegangen. Und dann kam der Moment, der wirklich spektakulär war. Weil der Richter hat das Urteil vorgetragen und er hat gesagt, 3 Jahre ohne Bewährung. Und es ist nicht nur bei diesem harten Urteil geblieben. Middelhoff ist noch im Gerichtssaal verhaftet worden. Es ist ein Haftbefehl ausgesprochen worden und wegen Fluchtgefahr wurde er sofort in Gewahrsam genommen und landete in Untersuchungshaft. Und plötzlich war der Topmanager, der sich als den besten und großartigsten Manager ever gesehen hat, im Gefängnis, in einem Untersuchungsgefängnis und das, obwohl er von einem Sieg ausgegangen ist. Also das war natürlich ein Wahnsinnsmoment, weil man muss ja auch sagen, so oft kommt es ja auch nicht vor, dass Topmanager im Gefängnis landen. Wir hatten ja vor 1-2 Folgen über Uli Hoeneß gesprochen. Uli Hoeneß war auch im Gefängnis, der hat aber 28 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Dieses Urteil für Middelhoff, das war schon überraschend hart, weil es ging um Flüge und andere Extras und so weiter und Rechnungen. Aber der Schaden insgesamt, der war nicht mal 1 Million.
Ich würde an der Stelle noch mal ganz kurz auf das Urteil eingehen. Also es geht um 27 Fälle von schwerer Untreue plus Steuerhinterziehung. Die Schadenssumme ist ungefähr 490.000 Euro. also so knapp 500.000 Euro, für die er dann 3 Jahre Haft bekommt. So, das ist die Relation. Und in der Urteilsbegründung liest sich auch so ein bisschen heraus, warum das Urteil relativ hart ist. Nämlich, der Richter hatte den Eindruck, dass es da eben kaum Reue gab, dass sich Thomas Middelhoff da vor Gericht so ein bisschen gewunden hat eigentlich. Also im Urteil heißt es unter anderem, die Einlassung des Angeklagten war voller Widersprüche, stark wechselnd und im Ergebnis schlichtweg nicht nachvollziehbar. Dann zu einem anderen Anklagepunkt, nämlich dieser Festschrift, die irgendwie 100.000 Euro gekostet hat, heißt es, die Einlassung des Angeklagten zur Festschrift und dem Symposium war derart inkonstant, wie es die Kammer selten erlebt hat. Mit seinen zum Großteil hilflos wirkenden Angaben war Middelhoff insoweit stets bemüht, seine Einlassung dem aktuellen Ergebnis der Beweisaufnahme anzupassen. Also auf gut Deutsch, der hat immer nur so viel zugegeben, wie er zugeben musste.
Oder er hat gelogen. Das kann man auch noch härter ausdrucken. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, dass er in der Glaubwürdigkeit ein Desaster erlebt hat. Und diese fehlende Reue, die du gerade angesprochen hast, das war ja etwas, was ihn zum Beispiel unterschieden hat zu Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich stehe dazu. Und Thomas Middelhoff hat sich bis aufs letzte Blut verteidigt, hat alles so wahrgenommen, als wenn er quasi nur das genommen hätte, was einem Topmanager wie ihm zusteht. Und dann hat er natürlich auch eine ganz ungeschickte PR gemacht. Der Richter, der ja voraussichtlich ein relativ normales Leben führt, hat sich natürlich auch irgendwann gedacht, was zieht dieser Thomas Middelhoff hier für eine Wahnsinnsshow ab? Großkotzig, größenwahnsinnig ist er dort aufgetreten und die Quittung hat er mit diesem harten Urteil bekommen.
Und er hat ja später auch nochmal so einen unfassbaren Vergleich gezogen, der auch für sehr viel Empörung gesorgt hat. Er hat sich in seinem Buch mit dem Herrn K. aus Franz Kafkas Prozess verglichen. Also da ist ja der berühmte Satz, ohne etwas Böses getan zu haben, wurde er eines Morgens verhaftet. So, ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen zusammen, den Satz. Also in der Prozess, da geht es ja um eine Willkür, eine staatliche Willkür, einen Unrechtsstaat. Und damit vergleicht er sich jetzt, obwohl er ja rechtskräftig von einem deutschen Gericht verurteilt wurde.
Er hat sich immer nur als Opfer gesehen, als Opfer von den Medien, von der Öffentlichkeit, von der Justiz. Und ich glaube, das war eine ganz entscheidende Geschichte, die ihn da auch nicht weiter vorangebracht hat. Dann gab es aber auch eine, man muss schon sagen, Geschichte, die ein bisschen in die Opfer Nummer reingeht, weil als er dann ins Untersuchungsgefängnis gekommen ist, hat man natürlich gedacht, Wahnsinn, der ist abgestürzt, der war mal ein internationaler Topmanager, jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, da besteht möglicherweise Selbstmordgefahr. Und dann ist er in diese Zelle gekommen und wegen dieser Einstufung Selbstmordgefahr ist er alle 15 Minuten kontrolliert worden. Das heißt, auch in der Nacht ist das Licht angemacht worden. Und diese Situation, die stelle ich mir schon wirklich schlimm vor. Wir haben damals in der Bild am Sonntag auch darüber berichtet und auch mit seinem Familienumfeld gesprochen. Und das war natürlich schon eine heftige Geschichte, wenn ich mir vorstelle, ich liege da nachts und alle 15 Minuten geht das Licht an. Er ist dann sehr krank geworden in diesen 5 Monaten Untersuchungshaft, die er absolvieren musste, und hat eine Autoimmunkrankheit, Lupus, bekommen. Da haben quasi die Zellen, wahrscheinlich wegen dieses Stresses, gegen den eigenen Körper gekämpft. Er hatte Hautausschläge, das waren wirklich schlimme Fotos, die er dann aber auch natürlich veröffentlicht hat. Das gehört natürlich auch zu einem Thomas Middelhoff dazu, weil er natürlich dann quasi das nächste Kapitel macht. Der abgestürzte Manager, jetzt war er das Justizopfer. Ich finde es schlimm mit dieser Krankheit, er hat ja bis heute dort Auswirkungen, aber er musste sich auch immer, und das gehört irgendwie zu Middelhoff dazu, er musste sich dann auch irgendwann inszenieren. Mal als Topmanager, mal als Medienopfer, mal als Justizopfer. Und er ist dann ins Gefängnis gekommen, hat seine Strafe abgesessen, hat dann nebenbei in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und ist dann im Jahre 2017 aus dem Gefängnis rausgekommen. Aber damit ist die Geschichte natürlich von Thomas Middelhoff noch längst nicht vorbei.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen und das kostet auch gar kein Geld. Die einfachste Variante, teilt diesen Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann sprecht mit euren Freunden drüber, mit euren Kollegen, mit Verwandten oder teilt es einfach ganz simpel in eurer Instagram-Story. Die zweite Sache ist, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch ganz einfach diesen Podcast bei Spotify oder bei iTunes folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das Gefängnis sollte ja nicht der einzige Tiefpunkt werden. Er hat nicht nur seine Freiheit verloren, er war ja, glaube ich, ungefähr 2 Jahre im Gefängnis, er ist ein bisschen früher rausgekommen. Nein, er hat auch sein gesamtes Vermögen verloren.
Und das muss man erstmal schaffen, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, er hat so einen super Bonus von Bertelsmann bekommen im Jahre 2000, da waren plötzlich 50 Millionen auf seinem Konto. Dann hatte er diesen Vermögensverwalter der Schönen und Reichen, Herrn Esch, Josef Esch, ein ehemaliger Maurer, der es geschafft hatte, zum Investmentmann der Elite zu werden, viele Unternehmerfamilien als Kunden gehabt, mit dem Bankhaus, dem edlen, adligen Traditionsbankhaus Saal Oppenheim zusammengearbeitet. Und Esch hat sein Vermögen verwaltet. Und wie das jetzt auch immer gelaufen ist, es ist genauso undurchsichtig wie seine ganzen Prozesse. Auf jeden Fall hat er kein Geld mehr. Er hat im März 2015 Privatinsolvenz angemeldet. Er sagt selber, Esch war mein schwerster Fehler, der hätte ihm alles genommen. Um zu verstehen, wie das Geld verschwunden ist oder beziehungsweise von Middelhoff weggegangen ist, muss man sich anschauen, in welche Anlagen er investiert hat. Das waren bestimmte geschlossene Immobilienfonds. Alles relativ kompliziert, aber es waren natürlich Steuersparmodelle und die funktionieren ungefähr so. Man investiert eine bestimmte Summe, die man hat, und dann nimmt man ein Vielfaches davon als Kredite auf, um das halt steuerlich geltend zu machen. Und irgendwann war Middelhoff dann nicht mehr in der Situation, diese Kredite bedienen zu können. Und das ganze Kartenhaus mit den tollen Steuersparmodellen und Immobilienfonds ist plötzlich zusammengebrochen. Und er hatte dann Schulden und musste Privatinsolvenz im März 2015 anmelden.
Über Josef Esch können wir vielleicht noch mal irgendwann eine eigene Episode machen. Der hat ja nicht nur Thomas Middelhoff um sein Vermögen gebracht, sondern sehr viele andere Leute auch. Naja, jedenfalls ist es dann so, im November 2017 kommt Middelhoff aus dem Gefängnis frei und er hat im Prinzip keinen Penny mehr. Er hat seinen Ruf verloren und ich glaube, familiär ist es auch nicht so toll um ihn bestellt. Weißt du da zufällig mehr darüber, wie seine Familie das Ganze begleitet hat?
Seine Frau hat die Scheidung eingereicht, sie sind getrennt. Middelhoff lebt heute mit einer neuen Lebensgefährtin zusammen und die Middelhoffs haben 5 Kinder. Wie die jetzt zu ihrem Vater mittlerweile stehen, das ist nicht bekannt.
Naja, jedenfalls kommt er aus dem Gefängnis raus und es gibt jetzt ja eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder er baut sich irgendwie ein neues Leben auf, sucht sich irgendwie einen neuen Job, versucht abzuschließen, oder er versucht das große Comeback und dafür entscheidet er sich dann. Kajan, was glaubst du, warum? Warum sucht Middelhoff jetzt eigentlich wieder die Öffentlichkeit nach all dem, was ihm widerfahren ist? Ich meine, er ist ja im Prinzip auf Kriegsfuß mit den Medien. Auch den Spiegel stellt er immer wieder an den Pranger. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also jemand, der da so eine Hassbeziehung eigentlich hat mit den Medien. Warum drängt er sich jetzt wieder zurück in die Medien? Warum lässt er sich wieder auf dieses Spiel ein?
Weil er nach dieser Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit süchtig ist. Das ist für ihn wie eine Droge und anders lässt sich das auch nicht erklären. Du hast vollkommen recht. Normalerweise müsste man sagen, jetzt ist gut, ich habe meine Lektion gelernt, ich halte jetzt einfach mal die Schnauze und versuche irgendwie ein neues Leben hier aufzubauen. Stattdessen schreibt er ein Buch und macht Talkshow-Auftritte und verteidigt sich da die ganze Zeit und sieht sich weiterhin als Opfer. Diese Inszenierung, die gehört ja zu Thomas Middelhoff und ich sehe in ihm auch einen der größten Blender und Schauspieler in der deutschen Wirtschaft. So einen hat es eigentlich vorher auch noch nie in der Art gegeben. Und er spielt jetzt wieder eine neue Rolle. Also er war mal der Bertelsmann-Chef, dann war er der Karstadt-Sanierer, dann das Justizopfer. Und seine neue Rolle besteht jetzt darin, dass er derjenige ist, der natürlich geläutert ist von allem, der jetzt zu sich gefunden hat, wo er gar kein Geld mehr hat. Ich meine, der hat sich damals ein riesen Partyleben und Luxusleben geleistet und jetzt aber, wo er in der Privatinsolvenz ist, wo er kein Geld mehr hat, da ist er dann zu sich gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesem Mann würde ich kein Wort mehr glauben. Der spielt, glaube ich, eine neue Rolle. Und ich glaube, es ist auch noch nicht das letzte Kapitel bei Thomas Middelhoff, weil er wird weitere Rollen spielen.
Also ich will mal eine Lanze für Thomas Middelhoff brechen. Denn als ich mir so seine Argumentation angehört habe, dachte ich mir, ich finde, da ist schon auch was dran. Also er sagt ja, Der Grund, warum er verurteilt wurde, nämlich diese Festschrift, die er auf Konzernkosten bezahlt hat und vor allem aber diese vielen Privatflüge, diese hohen Reisekosten, die wären ja eigentlich nötig gewesen, weil er das immer im Kontext seiner Arbeit gemacht hat. Gut, jetzt sagen die andere Seite natürlich, naja, ein Flug mit dem Privatjet nach Saint-Tropez übers Wochenende und wieder zurück, das ist eigentlich Privatsache, das muss er selber zahlen. Aber ich finde, man kann durchaus auch sagen, also ein Manager, der immer arbeitet, der ein Workaholic ist, der eigentlich ja nie Privatsphäre hat, warum soll der nicht sowas dann auch von Unternehmenskosten absetzen, wenn es dem Unternehmen am Ende dient? Also wenn es denn tatsächlich auch wirklich zu dieser Effizienzsteigerung kommt, zur besseren Arbeit, die er da sagt. Also der Typ, der hatte ja im Prinzip kein Privatleben mehr.
Ich finde es ja charmant, dass du eine Lanze für Thomas Middelhoff brichst. Davon gibt es ja nicht so viele, weil er wirklich ein desaströses Image hat. Natürlich ist es so, dass sein Lebensstil, den er sehr nach außen gekehrt hat, sehr ungewöhnlich ist und das kommt vielleicht in Amerika besser an als in Deutschland. Okay, den Punkt kann man machen. Was ich halt sehr problematisch finde oder nicht problematisch, was ich schäbig und den Moralwerten nicht entsprechend finde, ist, wie er sich in einer Situation verhalten hat, wo viele Leute bei Karstadt-Quelle ihre Jobs verloren haben, wo sie auf Gehalt verzichten mussten, um weiterhin ihren Arbeitsplatz zu behalten. Und in dieser Phase sich Geld rauszuziehen aus dem Konzern, das ist etwas, was verwerflich ist, was nicht geht. Nicht nur nach dem Gesetz geht es nicht, deswegen finde ich das Urteil richtig, aber es hat auch eine moralische Komponente. Und für mich hat er damit eigentlich versagt. Und das Schlimme ist, dass er danach alles noch viel schlimmer gemacht hat, dadurch, dass er das alles verteidigt hat, als wenn das das Normalste der Welt wäre. Aber man darf ihm auch zugutehalten, er hat wirklich alles verloren und fängt jetzt wieder neu an. Vielleicht ist es ja das Leben, was er jetzt gefunden hat als Autor, als derjenige, der ab und zu mal Artikel schreibt oder Bücher schreibt, der sich einmischt in bestimmte Diskussionen und zu sich gefunden hat und dass er jetzt plötzlich das Gefühl hat, das ganze Geld, der Luxus, die Yacht, das Haus, das brauche ich gar nicht. Womöglich hat er wirklich zu sich gefunden und dann ist es natürlich vielleicht auch ein Stück Happy End für ihn.
Also ich glaube, dass dieser Fall Thomas Middelhoff irgendwo auch so ein Produkt unserer Gesellschaft und unserer Vorstellungen sind, was eigentlich gute Führungskräfte ausmacht. Also der hat natürlich diese Fantasien eines absoluten Alpha-Tiers ja irgendwo befriedigt. Wir hatten zum Einstieg in die Folge das Foto neben Jeff Bezos und Bill Gates und so. Und um so eine Alpha-Tier-Rolle einzunehmen, musst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf Status pochen und dich in einer gewissen Weise absetzen von anderen Leuten und natürlich auch so eine Arroganz entwickeln. Also ich habe mich schon bei diesem Fall immer wieder gefragt, inwiefern ist der eigentlich so ein bisschen auch ja, Opfer seiner Zeit.
Auf jeden Fall kann man Thomas Middelhoff nicht vorwerfen, dass er langweilig ist. Sehr unterhaltsam, was er dann in einzelnen Kapiteln in seinem Leben bisher geboten hat. Jetzt ist halt diese Geschichte, ich bin geläutert und er ist ja jetzt aus der Privatinsolvenz übrigens raus. Das heißt, er könnte hier jetzt wieder Geld verdienen, Jobs übernehmen. Ich glaube nicht, dass er irgendwie in einem Konzern angestellt wird. Die Zeiten sind vorbei. Aber womöglich überrascht er uns alle mit einem weiteren unterhaltsamen Kapitel seines Lebens.
Ja, vor kurzem gab es doch auch ein Interview, das sich zur Abwechslung mal nicht über seine Vergangenheit drehte, sondern er hat doch jetzt irgendwie ein neues Buch geschrieben, das, glaube ich, über die Digitalisierung Deutschlands geht oder so.
Ja, da wirft er natürlich Deutschland vor, dass wir in der Digitalisierung ganz weit hinten sind. Er kann ja nur volle Pulle, also entweder voll dagegen oder voll dafür. Da ist er natürlich voll dagegen, wie schlimm Deutschland abgehängt wird im internationalen Vergleich bei der Digitalisierung. Und da hat er sich als Buchautor hervorgetan und ich glaube auch, dass er mit einem weiteren Buch uns weiterhin überraschen wird.
Kajan, vielen lieben Dank für den Fall, den du heute mitgebracht hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer gilt, toll, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr Feedback zu dieser Episode habt, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an podcast@businessinsider.de. Außerdem wie immer der Verweis auf unseren Instagram-Kanal Macht und Millionen. Da posten wir Bilder zu dieser Folge, auch von Middelhoff. Mal gucken, vielleicht finden wir auch ein Bild von seiner Luxusjacht. Je nachdem, wenn ich eins finde, stelle ich es auch dazu. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns viel besser in 2 Wochen wieder mit einem neuen Wirtschaftskrimi.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik Afonelli. Schnitt Michael Reinhardt.